England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Der heutige Teekanne-Boss Frank Schübel erzählt uns gleich alles über Tee, wo er herkommt, was wir Deutschen mit England und Teetrinken zu tun haben und warum Tee bis heute so erfolgreich ist. Ach, bei diesem Spot aus dem Jahr 1977, da erinnert man sich gerne an eine gemütliche Zeit. Hören Sie mal rein.
Komm nach Haus, ruh dich aus, wo der Tee schon auf dich wartet. Du kommst rein, kannst dich freuen, bist zufrieden. Hat man's gut, ja, dann hat man's wirklich gut.
Gold-Teefix, dann hat man's gut.
Lieber Klaus, it's tea time today. Wir sind eingeladen, allerdings in Deutschland und nicht in England, bei einem wichtigen Mann. Er ist der Geschäftsführer des großen Unternehmens Teekanne, wo ich schon als Kind den Tee geschlürft habe und du wahrscheinlich auch schon immer Bescheid wusstest, was Teekanne so macht. Und ich freue mich drauf.
Naja, und wir müssen auch sagen, wir sitzen hier bereits bei einer Tasse Tee. Das ist alles sehr stilecht und so muss es sein und wir sind sehr gespannt.
Und hier ist er, Frank Schübel. Toll, dass wir da sein dürfen, der Geschäftsführer von Teekanne.
Ja, herzlich willkommen hier Hallo. Zu unserer Tea Time.
Mein lieber Frank, wir kennen uns schon länger, deswegen sind wir per Du. Du hast uns hier aufgebaut in deinem Büro, also wirklich zwei tolle Teekannen. Wir schlürfen Earl Grey. Was gibt's denn da heute? Earl Grey aus eigenem Hause, oder?
Das ist der Earl Grey aus unserem Hause. Ja, in dem Fall die Gastrolinie in Bio-Qualität und eine zweite Kanne habe ich für euch auch präpariert, nämlich Sound of the Alps, also ein sehr harmonischer Kräutermix.
Das klingt ganz toll. Aber sag mal gleich, wenn man einen Tee richtig trinkt, du hast ja hier die schöne weiße Tasse mit Unterteller und so, ist es schon so, dass man den Unterteller eigentlich mit in die Hand nehmen muss, wenn man Tee trinkt oder zumindest sich dann die Hand unter das Kinn halten muss, wenn man es nicht mit dem Unterteller macht? Wie pflegst du das als CEO hier?
Unterschiedlich, das heißt, wenn wir so eine kultivierte Situation haben wie mit euch beiden, dann nimmt man sehr dünnes Porzellan. Ja, und hat natürlich auch den Unterteller. Den Unterteller braucht man natürlich, um den Löffel abzulegen, weil mit Zucker oder mit Kandis, mit Zitrone oder Milch getrunken wird. Sowas ja. Aber es gibt auch die normalen Situationen, wo man einen einfachen Mack hat.
Klaus, wie hältst du es denn du?
Ja, man merkt, dass du öfter in Herrenhäusern zu Gast warst, die Sache mit der Untertasse. Also ich glaube, wir sind heute in einem fortgeschrittenen Zeitalter. Du darfst die Tasse ruhig so in die Hand nehmen, Alex.
Okay, da bin ich schon mal beruhigt. Sag uns doch vielleicht mal ganz kurz, wie viel Tee verbraucht sozusagen die Welt oder zumindest Deutschland? Ihr seid ja einer der größten Teehersteller, wenn nicht überhaupt der größte. Ist das Getränk an welcher Stelle sozusagen der Tee?
Na, die Statistiken, die natürlich schwierig sind, sagen, dass im Jahr 5 Billionen Tassen auf der Welt getrunken werden, Tee. Wenn man das in Euro umrechnet, sind das ungefähr 45 Milliarden Euro als Business. Wir gehören in der Tat zu den größten Teeherstellern in der Welt. Wir sind das 5. Teeunternehmen und die 3. Marke mit der Marke Teekanne.
Das ist ja unglaublich. Und wie viel Teebeutel kann Teekanne dein Unternehmen pro Jahr oder wie viel stellt ihr denn her sozusagen?
Eine einfache Formel, für jeden Erdenbürger einen. Also ungefähr 8 Milliarden Beutel produzieren und verkaufen wir jedes Jahr.
Das ist Wahnsinn.
Und wann hat denn dieser Wechsel stattgefunden vom klassischen Tee, also wie wir hier den Earl Grey haben, zu den Früchtetees? War das früh oder ist es eine Neuerscheinung?
Naja, früher war Tee in der Tat nur Tee und technologisch ist es auch so. Die Teepflanze, die immer die gleiche ist auf der ganzen Welt, Camellia sinensis, wächst nur in verschiedenen Regionen und Bodenbeschaffenheiten und Höhenlagen anders und hat dadurch auch unterschiedliche Geschmäcker. Und der Wechsel vom Tee zum klaren Trend in Richtung Kräuterfrüchte wurde sehr stark nach dem Zweiten Weltkrieg und auch von uns beeinflusst.
Das heißt, die Engländer waren gar nicht die Ersten, die jemals Tee importiert haben. Was man immer glaubt, bei Tee und Tea Time denkt man automatisch immer an England. Also haben wir Deutschen da auch einen Anteil oder ein anderes Land?
Na, in der langen Geschichte, sowas ja, gibt ja so zwei Zäsuren. Also Tee ist ja ein Getränk, was auf die Zeit von vor 5000 Jahren zurückgeht. Es gibt ja die Geschichte, dass der Kaiser von China irgendwann mal eine heiße Tasse Wasser hatte und ihm getrocknete Blätter in die Tasse gerauscht sind und der dieses Teegetränk dann so gefällig fand, dass er den Tee erfunden hat. Die Engländer waren ihr aber in der Tat bahnbrechend, weil sie haben dann im 17. Jahrhundert über die Ostindische Teegesellschaft, referiert aus Ceylon, die ersten Tees nach Europa gebracht und dort sind auch die ersten Teehandelshäuser und Teemarken entstanden.
Wir haben ja neulich über die berühmte Kathy Sark berichtet. Alex, da haben wir ja gelernt, was die Kathy Sark alles aus China transportiert hat. Das waren ja Unmengen und das hat damals den Markt natürlich beherrscht.
Und das Unternehmen Teekanne, das weiß ja auch nicht jeder, das ist ja nichts Modernes sozusagen aus der Zeit der 70er, sondern das gab es ja schon 1882, hatte alles angefangen. Damals war das noch in Dresden, glaube ich. Ne? Und das ist ja auch eine irre Geschichte, wie es eigentlich dazu kam, dass man von Deutschland aus so weltweit toll dann Tee produziert oder geerntet hat. Wie war denn das?
Ja, das waren die beiden Unternehmensgründer, Herr Anders und Herr Nislee, die ein Teehandelsgeschäft auf der Bahnhofstraße in Dresden übernommen haben und später als Prokuristen und Geschäftsführer daraus die Teekanne entwickelt haben. Ja, und vielleicht der erste prägende Moment, also man denkt immer, Teehäuser müssen an der Küste sitzen, ja, vor allem in Hamburg, wo ja auch viele Teegesellschaften heute noch sitzen. Wir waren in Dresden verankert und hatten dort unsere Heimat. Und weil wir nicht immer Zugang zu den optimalen Qualitäten hatten, fingen Herr Anders und Herr Nislee an, diese Qualitäten, die ihnen zur Verfügung standen, zu blenden, ach, zu mischen. Und was zuerst gedacht war als Ausgleich eines Qualitätsnachteils, wurde sehr schnell zu einem Vorteil, weil man konnte bessere Qualitäten mischen und vor allem eine gleichbleibende Markenqualität auch mischen. Also von daher ist die Marke Teekanne auf den ersten Schicksalsschlag oder auf einen regionalen Nachteil auch gegründet worden und man hat daraus einen Vorteil gemacht.
Und warum haben die dann nicht zum Beispiel von der East India Company Tee gekauft, der ja schon geliefert wurde aus Indien, aus China oder direkt aus China oder Indien bezogen?
Heute arbeiten wir so, dass wenn geerntet wird, dann schickt uns jemand aus Indien oder aus Sri Lanka, aber auch aus Nigeria oder aus Chile Warenmuster per Kurier. Wir wissen, was wir einkaufen. Wir haben eine Spezifikation. Früher war das ja anders. Da wurde es geerntet, wurde dann aus dem Ursprung nach England verschifft und erst dann wusste man, welche Qualität man hatte. Das heißt, die Qualität entschied sich in dem Moment, wo das am Hafen angelandet ist und dann musste man auch direkt zuschlagen.
Nun verbinden wir alle natürlich mit dem Tee, klar, England und Tee. Gibt es denn irgendwelche Verbindungen zwischen eurer Firma und England?
Ja, wir haben natürlich auch von diesen englischen Teehandelsgesellschaften gekauft. Aber jetzt komme ich zum zweiten Schicksalsschlag, der die Firma auch geprägt hat. Ihr wisst, was am Ende des Zweiten Weltkriegs in Dresden passiert ist. Ja. Das Unternehmen wurde in den letzten Tagen komplett zerstört, wobei man ein sehr prosperierendes Geschäft hatte. Und man musste dann eigentlich mit Patenten und dem Know-how und wenigen kaputten Maschinen nach Nordrhein-Westfalen übersiedeln und komplett neu anfangen. Und warum sage ich Schicksalsschlag? Weil Nordrhein-Westfalen war britische Besatzungszone. Ja, und die Briten haben damals entschieden, dass sie natürlich alles tun, damit die deutsche Bevölkerung am Leben bleibt und wieder bessere Bedingungen hat. Aber man wurde von Luxusgütern abgetrennt. Mhm.
So gab es damals. Die haben ja sogar unsere Maschinen wo rübergebracht und so weiter, damit wir eben keine Industrie mehr haben.
Ja. Ja, so hatte das Unternehmen damals keinen Zugang zur Rohware Tee. Und man fing an, Ersatztees zu produzieren. Also mit fleißigen Händen und Arbeitskräften haben dann die Mitarbeiter der Teekanne Kräuter und Früchte gesammelt. Und es verbinden sich die beiden Schicksalsschläge, weil wir mischen konnten und weil wir immer ein technologisches Unternehmen haben, haben wir aus Kräutern und Früchten, die es damals eigentlich nur in der Apotheke gab, sehr gefällige, moderne, geschmackvolle Rezepturen auch gemacht, die das heutige Segment Kräuter und Früchte geprägt hat und eigentlich diese Geschmacksrichtung, das ist heute 2/3 des Marktes in Europa, geprägt hat und uns und den Markt vom Tee, nämlich Schwarz- und Grüntee, emanzipiert.
Ich weiß noch, Tee fix und Pompadour hat meine Oma schon immer serviert. Den Hagebuttentee, den berühmten, hast du auch schon
getrunken? Ja, den haben wir als Kinder schon getrunken. Großartig. Übrigens, ich vergesse, ich nehme gern noch eine Tasse von dem wunderbaren Earl Grey.
Willst du nicht mal den Kräutertee probieren? Ich gehe dann danach ja zum Kräutertee über. Darf man denn eigentlich, lieber Frank, auf dieselbe Tasse draufschütten dann, wenn der Tee leer ist hier? Oder die Tasse leer ist, meine ich?
Also ich würde mal sagen, wenn man die Teekultur im Reinen nimmt, würde man jetzt die Tasse wechseln, weil wir ja drei pragmatische Männer sind und das ausgetrunken haben.
Dann darf ich mir jetzt den Kräutertee hier nehmen. Ja? Den probiere ich jetzt. Das, ja? Lass uns nochmal dazu kommen, zu sprechen über eure Firma, die ja doch revolutionäre Dinge erfunden hat, zum Beispiel nämlich Teebeutelherstellungsmaschinen. Wenn man zurückgeht in der Geschichte, gab es damals Maschinchen, die gebaut wurden, die haben irgendwie in der Minute, glaube ich, 20 Teebeutel gemacht. Aber da seid ihr mittlerweile weiter. Und wer hat denn so eine Entwicklung angestoßen? Und wieso kam es denn überhaupt dazu? Man hätte ja auch den Tee wie früher einfach so grobkörnig irgendwo in so ein Sieb und dann irgendwie aufgießen können. Ne?
Hätte man, aber dann hätte sich der Markt nicht weiterentwickelt. Also auch diese Idee ging zurück auf die erste Generation der Firmengründer, die mit einer einfachen Idee die sogenannte Teebombe entwickelt haben. Das war ein Baumwollsäckchen mit Grobschnitt schwarzem Tee. Und dann war noch ein bisschen Zucker dabei zur Energielieferung. Und das war in den Versorgungspaketen der Soldaten für den Ersten Weltkrieg. Ja, also ein Convenience-Produkt. Aha. Ja, weil das aber so schick war und gut ankam, sowas ja, gab's auch die Seidenpackung, also den Seidenbeutel dann für die feine Gesellschaft in Dresden. Daraus ist der Teebeutel entstanden und weil die Eigentümer immer Interesse an Technik hatten und gleichzeitig Industrialisierung als Mittel sahen, vielen Verbrauchern ein günstiges Produkt anzudienen, also nicht nur Premium anzubieten, haben sie dafür die Teebeutelmaschinen entwickelt. Das war im Jahr 1928. Und später hat man daraus den Zweikammerbeutel auch gemacht, wo schon 1944 ein exklusives Patent für die Teekanne eingetragen wurde.
Also der Kammerbeutel, das kann ich mich noch erinnern, Klaus, das hat meine Mutter immer stolz gezeigt. Erstens war er viel fülliger, ne, und hat mehr Tee geliefert. Und irgendwie hat sie gesagt, das schmeckt dann besser, weil es um alle Seiten rum irgendwie das Wasser dann so geht, oder? Hatte das den Grund auch?
Ja, ja, das ist so. Du hast, ja, viele denken ja immer, im Teebeutel ist nur schlechte Qualität drin. Das ist aber nicht so. Das ist einfach Feinschnitt, während der lose Tee Grobschnitt ist. Und jetzt ein kleiner Ausflug in die Physik. Du hast ja Geschmacksfreigabe von Aromastoffen, hat immer was mit Oberfläche mal Wasser zu tun. Ja, deshalb muss man den Grobschnitt, der eine geringere Oberfläche hat, der braucht längere Zeit zu ziehen, während der Feinschnitt, ein feineres Pulver oder auch Granulat, einfach schneller umspült wird. Ja. Und den muss man dann in einen Teebeutel packen, weil sonst wird er in der Tasse, sagen wir mal, pulverig und wenig gefällig wirken.
Hochinteressant.
Aber das ist ja ohnehin so eine Frage. Also ich sitze gern beim Lesen, trinke eine Tasse Tee, das machen ja viele Menschen. Aber bei einem Teebeutel frage ich mich immer, was ist denn die richtige Zugzeit? Wie lange lasse ich den ziehen? Also man weiß, wenn man jetzt Kamillentee hat, da steht dann drauf, keine Ahnung, 5 Minuten. Aber was ist denn so eine richtige Teequalität im Beutel? Wie lange braucht die denn?
Na, jetzt haben wir 300 verschiedene Rohwaren und ungefähr 400 verschiedene Mischungen und die ideale Ziehzeit ist für jeden eine andere. Während ein Assam-Schwarztee aus Nordindien, was heute die gängigste Schwarzteesorte ist, die sollte man maximal 2,5 bis 3 Minuten ziehen lassen. Danach wird sie bitter. Mhm. Ja, und verliert ihren Grundgeschmack. Während man einen Darjeeling schon 4 bis 5 Minuten ziehen lassen kann und Kräuter- und Früchtetees, die länger brauchen, weil sie auch verschiedene Komponenten haben, die brauchen schon 5 bis 8 Minuten. Also sie können da sehr locker unseren Empfehlungen auf dem Etikett vertrauen und können damit natürlich auch die Stärke variieren, die ihnen besser schmeckt.
Ich bringe mir meinen grünen Tee, den ich gerne trinke, immer aus England mit. Und da wird mir immer gesagt, also das ist so eine tolle Qualität. Sie können den ruhig 2-mal aufbrühen. Ist das denn noch gut dann?
Ja, du Sparhörnchen.
Ja, das ist natürlich der Grund. Ich muss ja meine...
Geht der Teekanne pleite, wenn jeder seine Beutel 3-mal hernimmt. So.
Ja, das ist so, das können Sie machen. Sie können ihn auch 2 oder 3-mal aufgießen. Das ist ja heute noch im japanischen und im chinesischen Teeritual auch die Regel. Natürlich wird der Tee dann danach etwas schwächer, ja, aber insbesondere der Grüntee gibt eigentlich auch beim dritten Aufguss noch genug Aromastoffe ab. Also er wird dann meistens etwas fülliger und weniger bitter. Ja.
Also ich bin begeistert jetzt von diesem Kräutertee. Ich muss euch das nochmal... Hast du den schon mal probiert, Klaus? Der ist toll. Wie heißt der jetzt nochmal? Ist das der Namaste?
Nein, das ist aus unserer Gastronomielinie Sound of the Alps.
Sound of the Alps, das muss man uns ja, noch mal merken.
Also Alpenkräuter in einem Mix, wo aber circa 8 verschiedene Kräuter hier.
Herrlich. Frank, als du vor 7 Jahren als CEO zu Teekanne gekommen bist, musstest du dich da erstmal irgendwie orientieren, mal alle Länder bereisen. Was macht Tee überhaupt aus? Wie sieht Tee überhaupt aus? Oder hast du schon ein bisschen dich befasst vorher damit? Wie macht man sowas, wenn man das CEO von einer solchen bekannten Teefirma wird?
Na, erstmal habe ich ja den Vorteil, weil wir eine große Firma sind, dass ich nicht alle selber machen muss, sondern ich habe hier wirklich hervorragende Mitarbeitende auch vorgetroffen, die sowohl von der Vermarktung, von der Qualität wie auch der Produktion sehr viel Ahnung haben und mir erklären konnten, was bei der Teeproduktion und Vermarktung wichtig war. Aber natürlich habe ich mir dann immer meine Meinung gebildet, bin zu Lieferanten gefahren, bin zu Kunden gefahren, habe verschiedene...
Es gibt ja Bilder, wo du in Teefeldern stehst, da irgendwo, wo immer das gewesen sein soll.
Das ist so, ja. Und jedes Land ist anders, jede Rohware ist anders und natürlich gehört, sagen wir, zur Teevermarktung, weil wir nah am Ursprung sind und viele unserer Bezugsländer sind ja auch sogenannte Entwicklungs- oder Schwellenländer, wo soziale Standards auch schwieriger sind und wir als große Marke dafür auch soziale alle Verantwortung übernehmen müssen, indem wir schauen, dass es den Leuten, die für uns die Ware produzieren, gut geht oder zumindest besser geht als anderen in der Industrie.
Das ist ja auch ein wichtiges Thema Nachhaltigkeit. Wie wird der eigentlich geerntet? Die wenigsten wissen eigentlich, wird das immer noch mit der Hand gemacht oder wird das mittlerweile industriell gemacht in Sri Lanka, in China, in Indien oder die ganzen Länder, die du genannt hast?
Ja, klassisch ist es schon noch die Handpflückung beim Tee. Es gibt aber auch sogenannte Maschinenrodung, sowas ja, aber alles hat natürlich Einfluss auf die Produktqualität und während bei der Handpflückung nur ganz bestimmte Bestandteile der Pflanze auch genommen werden können, ist natürlich bei der Maschinenrodung mehr drin. Da sind auch Teile der Äste oder der Stämme dann auch mit dabei, die nachher aussortiert werden müssen. Oder wenn man das nicht tut, dann in schlechte Qualitäten dann auch gehen, die wir aber nicht anbieten.
Aber die Pflanze an sich, wie lange wächst so eine Pflanze oder muss die wachsen, wie beim guten Wein vielleicht, um einen vollmundigen Tee irgendwann zu erzeugen? Unter welchen Bedingungen? Weißt du da ein bisschen was drüber zu erzählen vielleicht?
Na, wenn wir jetzt wieder beim Tee sind, dann wachsen natürlich die meisten Teepflanzen so im Äquatorialgürtel dann oder in tropischen Regenwaldgebieten. Wenn man den Teestrauch, ja, der Camellia sinensis Pflanze, wachsen lässt, dann wird er bis zu 12 Meter hoch. Eine beeindruckende Pflanze, aber die Teeplantagen schneiden diese Sträucher immer so zurecht, dass sie so zwischen 1,20 und 1,80 hoch werden, weil sie dann immer den Trieb haben zu wachsen, neue Blätter auch zu bilden und diese neuen Blätter ist auch das, was die ganze Industrie für die Produktion dann auch nimmt. Man spricht ja, kommt aus im Englischen, 2 leaves and a bud. Das heißt, man nimmt immer die 2 frischesten Pflanzen eines Triebes plus, sag mal, die Knospe. Und das ist eigentlich das, was in den Tee und in die Mischung auch eingeht.
Habe ich nicht gewusst.
Siehst du, man lernt hier so viel. Ich habe es ja gleich gesagt, das ist ein Gewinn, dieses Interview hier.
Aber gleich eine Frage dazu. Sehen wir mal jetzt ab von den Früchtetees, haben wir gerade gelernt. Der ist bei euch ein wichtiger Teil. Wie ist denn so die Aufteilung generell bei Tees? Also wir haben hier den Earl Grey. Wie ist denn da die Schichtung? Was ist am meisten verkauft von diesen sozusagen vom puren klassischen Tee?
Also der Tee, der 32% des Marktes macht, davon 25% Schwarztee, 7% Grüntee und die größten Sorten, die wir haben, ist der Earl Grey. Ein Schwarztee aus verschiedenen Komponenten, der mit dem Aroma der Bergamotte aromatisiert ist, also sehr gefällig. Dadurch hat er eine gewisse Zitrusnote. Zweitstärkste Sorte ist dann English Breakfast. Was immer eine Mischung ist aus Assam und Ceylon. Und danach gibt es natürlich noch Darjeeling, ja, was so die Perle des Teegeschmacks ist. Also ein sehr runder, fast parfümiert wirkender Tee, der aus einer Region in Nordindien auch kommt. Das sind so die Klassiker. Und dann gibt es natürlich für die absoluten Teeliebhaber gibt es hunderte von Spezialsorten. Das ist aber dann...
Weißer Tee gibt es ja auch und solche Zeugs.
Weißer
ja.
Tee ist eine technische Bezeichnung. Was ja ist der am wenigsten bearbeitet wird. Das heißt, dort werden nur die Knospen genommen. Diese Knospen werden auch wenig geschnitten. Das heißt, dort sieht man die Blattware noch am ehesten.
Na, Wahnsinn.
Ich bin ja mit Alexander viel in England unterwegs und wir haben dann auch immer unseren Green Tea. Und er erschreckt mich dann immer, indem er nach Oolong Tee und solchen Dingen...
Lapsang Song, bitte. schön. Das ist der Rauchtee. Der schmeckt wie ein Bier, bloß ist er Tee.
Ist ja noch schlimmer.
Habt ihr den auch, Lapsang Song? Kennst du den überhaupt?
Nein.
Bring ich dir mal. Guck mal, kann ich doch dem CEO von Teekanne auch mal noch was Neues zeigen. Du musst mal in England nach Lapsang Song. Gibt's bei so Geschäften wie Fortnum & Mason und so. Das ist wirklich ein total rauchiger Tee. Du denkst, du hast so irgendwie so einen Zigarrenflavor. Also schmeckt wirklich gut, ja. Vielleicht könnt ihr den auch mal bei euch aufnehmen als Anregung hier an Scheffel.
Ja, manchmal, wenn ich die Ursprünge bereise, bekomme ich natürlich auch immer Warenproben geschenkt. Und da ist dann durchaus auch mal eine Teequalität dabei, wo das Kilo 1000 Euro im Einkauf kostet. Das ist dann das, worüber dann ihr jetzt gerade so gesprochen habt. Ja. Offen gesagt ist der Grenznutzen dieser Qualitäten im Geschmack nicht so groß wie der Preisunterschied. Und ich meine, die Teekanne ist ein klares Unternehmen der Mitte. Das heißt, wir wollen vielen Leuten etwas anbieten und nicht nur dem 1% an Tee-Afficinados.
Aber der Alex hat ja keinen Geschmack, insofern fällt ihm das nicht auf.
So, ja? Raus, du kriegst heute keine Tasse Tee mehr.
Aber der Alex ist auch nicht unbedingt der Prototyp unserer Zielgruppe, weil er andere finanzielle Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, da gehört ihr beide dazu.
Jetzt ist hier unglaublich. Ich finde es ja schon mal toll, was ihr an Teesorten auch so erfunden habt. Jetzt gibt es den Namas-Tee, das ist also die gesundheitliche Richtung, die ihr dann rausgebracht habt, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. Es geht ja immer mehr so in diese ayurvedische Richtung auch, nicht?
Ja, also es gibt verschiedene Richtungen. Das eine ist, dass sich, und das wurde durch Corona bestärkt, Leute einfach Gedanken um ihre Gesundheit haben und gerne wohltuende, gesundheitsfördernde Getränke nehmen. Und deshalb ist Kräutertee hier ein großer Trend. Gleichzeitig geht es natürlich auch um die emotionale Gesundheit und deshalb sind so Momente wie Achtsamkeit, Ayurveda, Körperpflege mittlerweile genauso wichtig und mit unseren Sorten, mit unseren Marken bieten wir für jedes Kaufmotiv mindestens eine Alternative.
Und du weißt ja, Klaus, in deinen Pilcher-Filmen zum Beispiel, die du mal erfunden hast, da musste man ja immer mindestens in einem Film die Übergabe einer Tasse Tee nach, also es war eine Situation spannend und alles, dann kommt erstmal die Omi und sagt, jetzt beruhig dich erstmal, trink erstmal eine Tasse Tee, ja? Und das ist einfach so bei Tee.
Ja gut, aber das ist britisch. Also ich meine jetzt ganz im Ernst, ich meine, wir alle wissen das, die Briten haben den Tee so in ihr Leben. Denk an unseren Freund Richard Beckford. Auch da spielt der Tee in seinem Leben eine große Rolle. Also wenn wir zusammen in seinem Musikstudio saßen, hast du immer deinen Tee. Er natürlich mit Milch. Ich hab's nicht so gern mit Milch, nimm's dann ohne. Aber das ist einfach im englischen Alltag ein wichtiger Faktor.
Aber wie der Frank schon gesagt hat, ist auch so ein psychologischer Effekt, das hat was Beruhigendes. Tee an sich, Beruhigung, ja. Und das ist auch was sehr Schönes. Ihr habt ja auch mal eine Werbeträgerin gehabt, die Steffi Graf, ne? Oder ihr habt den Cat Stevens Song, den berühmten in Deutsch, den haben wir anfangs hier der Sendung gespielt. Ja. Also das ist ja schon auch was gemacht worden, sage ich mal, PR-technisch für eure Marke hier, ja.
Natürlich, aber lass mich nochmal auf den Tee-Moment zurückkommen. Und das ist ein großer Unterschied zu Kaffee. Kaffee ist immer Technik und ist schnell. Ja, man sagt ja auch so, komm mal schnell auf den Kaffee vorbei. Mal schnell einen Espresso trinken, der in 30 Sekunden dann auch weg ist und eigentlich keinen Bodenkontakt mehr in der Bar hat, sowas ja. Tee ist genau das Gegenteil. Tee ist immer ein langsamer Moment, ist ein ruhiger Moment, hat viel mit Geselligkeit und Kontemplation zu tun. Also für das, was es für die Menschen oder auch für den Tagesablauf tut, ist es eher diese Beruhigung. Ja? Und das ist ist nicht nur wohltuend.
Ist Tee grundsätzlich medizinisch messbar gesund und viel gesünder als andere Getränke?
Natürlich nicht alle, aber im Kern natürlich alle Kräutertees sind sehr gesund. Der Schwarztee ist auch ein gesundes Produkt, weil er viele Antioxidantien hat. Aber ähnlich wie Kaffee hat der Tee, sagen wir mal, einen hohen Koffeingehalt. Das heißt, wir reden ungefähr die Hälfte bis zu einem Drittel der Koffeinmenge, die im Kaffee empfunden ist. Und von daher gilt, wenn man dort sensibel ist oder auch zur Ruhe kommen möchte, ja, immer das richtige Maß auch zu treffen. Man muss sagen, medizinisch ist jede Form von heißem Wasser, ob jetzt mit oder ohne Tee, auch in Kaffeeform, erstmal gut, weil sie beruhigend ist für den Magen und die Verdauung anregt. Das heißt, dieses heiße Wasser ist ein wichtiger Faktor beim Teekonsum und auch ein wichtiger Teil der Gesundheitsförderung.
Aber ihr habt ja auch was Tolles erfunden. Ihr seid die Ersten, die einen Tee mit Koffein erfunden haben, der quasi den Kaffee wiederum ersetzen kann. Ist ja auch irre.
Ja, das Schöne an unserer Kategorie, es gibt viele Sorten und dann kann man solche Dinge mal probieren, muss sie auch probieren, weil natürlich gibt es Schnittmengen an Situationen, wo man Kaffee oder Tee trinken können und das wollen wir nicht ganz aufgeben.
Wie heißt diese Sorte, von der ich jetzt rede? Die koffeinhaltige?
Power Tea.
Power Tea. Das bräuchst du ab und zu da mal, ne? Da sparen wir uns den Mittagsschlaf.
Ja, Mittagsschlaf gibt's bei mir sowieso nicht, aber du machst den ja immer.
Ja, so weit kommt's jetzt noch, nee, Kinder. Ja. Es ist herrlich, wenn man auch eigentlich in einer Firma arbeiten kann, die mit so einem Produkt zu tun hat. Also ich meine, wie viele Tassen Tee pro Tag verbrauchst du selber sozusagen?
Ich trinke schon so meine 2 bis 3 Kannen, wenn wir im Büro sind. Ist immer Tee auf dem Tisch, unterschiedliche Sorten auch. Weil wir diese Teekultur natürlich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen pflegen.
Eine wichtige Frage ist ja die Temperatur des Wassers. Wie gesagt, ich trinke gerne grünen Tee und weiß, der ist perfekt bei 70 oder 80 Grad.
Ja.
Wie ist es denn bei den anderen Tees? Gibt es da eine Stufung?
Ja, man sagt schon, nimm kochendes Wasser, lass es kurz ausblubbern und gieß dann auf. Der Grüntee ist da sehr sensibel. Kräuter und Früchte sind es eigentlich nicht. Natürlich die Pflanze auch durch die Temperatur gezwungen werden muss, die Aromastoffe dann auch freizugeben. Ja, und da wir über ein pflanzliches und damit auch lebendiges Produkt leben, sowas ist natürlich eine Temperatur auch wichtig, um alles, was möglich an Schadstoffen noch drin ist, dann abzutöten. Das heißt, unser Produkt ist durch den Heißaufguss auch immer ein sicheres Lebensmittel.
Mhm. Ja? Apropos Lebensmittel. Heute reden alle von Nachhaltigkeit, von Gesundheit und so weiter. Wie könnt ihr als großes Unternehmen sicherstellen, dass jetzt die Teepflücker in Sri Lanka auch unter guten Bedingungen arbeiten, dass in dem Tee keine Giftstoffe drin sind oder schlechte Erde, die das Ganze erzeugt und so weiter. Müsst ihr da richtig dran arbeiten und Leute hinschicken, die das kontrollieren? Wie passiert sowas?
Ja, das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Ich habe über 26 Leute im Einkauf beschäftigt, sowas, ja. Wir kaufen ungefähr 17.000 Tonnen Rohwaren aus aller Welt und wir kaufen 90% dieser Rohwaren direkt. Das heißt nicht über Börsen oder Zwischenhändler, sondern wir kennen die Agrarunternehmen, auch die Besitzer dieser Landwirtschaften dann auch persönlich. Also erstmal hat man dadurch einen guten Blick, wie es den Menschen vor Ort geht, unter welchen Bedingungen und mit welchen fairen Löhnen die auch bezahlt werden, wo wir ein großes Augenmerk daraus legen. Und natürlich gehen diese Einkäufer auch in die Ursprünge und schauen sich dort die Art an, wie Landwirtschaft betrieben wird. Wir empfehlen das auch, weil wir haben EU Green Deal und wir denken ja, dass wir die Landwirtschaft auf der Welt auch komplett beeinflussen können. Wir wollen vorschreiben, welche Pestizide und welche Pflanzenschutzmittel sonst noch dann auch benutzt werden können. Und dafür braucht man den Direktbezug. Das stellen wir sicher, also nicht nur in der Qualität, sondern tatsächlich auch in den sozialen Standards.
Und das heißt, wenn der Tee dann zu euch gelangt, verarbeitet wird, wird der vorher auch geprüft, dass da keine Stoffe drin sind, die schadhaft wären oder falsche Düngemittel oder dergleichen? Kann man so weit gehen?
Ja, ich habe über meine Anzahl von Einkäufern gesprochen. Ich habe auch 23 Leute in der Qualitätssicherung. Davon knapp 20 im Labor. Wir haben ein eigenes Labor und meine Tochter ist ja Medizinerin, die hat sich das mal angeschaut und sagte, hätte ich sowas in der Uniklinik, wäre ich schon froh. Und wir testen, wir haben ungefähr 6 Millionen Einzelproben pro Jahr, die wir testen. Jedes Produkt, was uns verlässt, also jede Mischung, die uns verlässt, ist im Schnitt 4 bis 5 Mal getestet worden. Also vom Erntemuster bis zum Wareneingangsmuster, bis zur Mischung, bis zum Fertigprodukt testen wir das. Und vielleicht ist das auch mal eine interessante Zahl. Wir testen jedes Produkt auf circa 700 Kontaminanten.
Ach, Wahnsinn.
Und jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, wie viel wir davon finden?
100?
Ja, wir finden sogar deutlich mehr. Aber nicht, weil die in einer relevanten Menge dort drin sind, sondern weil unsere Messtechnik, also was ja so groß ist, dass man wirklich jedes Spurenelement auch in der kleinsten Signifikanz nachweisen können. Also wir finden heute noch radioaktive Stoffe aus Tschernobyl, Reste von Fukushima. Warum? Weil wir es können und damit auch bei den größeren Kontaminationen jederzeit Handlungsspielraum haben, sagen wir, diese Ware auch abzulehnen oder nicht zu verarbeiten. Also Produktionssorgfalt und Sicherheit ist, wenn man ein Unternehmen leitet, im Lebensmittelbereich eine der wichtigsten und auch verantwortungsvollsten Aufgaben.
Daraus höre ich, ihr habt auch keine eigenen Felder, die ihr mit eigenen Mitarbeitern irgendwo im Ausland betreibt, sondern ihr könnt dadurch frei sein und immer wechseln, weil ihr es von anderen nehmt.
Das ist so. Also wir machen nach der Ernte der Rohwaren alles aus einer Hand. Aber weil wir 300 Rohwaren aus 50 Ländern insgesamt beziehen, sowas erhalten, wir es uns frei, ja, die Qualität einzukaufen oder auch abzulehnen. Und wir könnten gar keine 300 verschiedenen Rohwaren dann auch anbauen. Und jetzt wachsen ja bestimmte Rohwaren auf der Welt nur einmal. Wir brauchen auch für kritische Rohwaren immer ein Backup, wenn man es heute so sagt. Meistens haben wir einen Erntezeitpunkt auf der Nordhalbkugel und einen Erntezeitpunkt auf der Südhalbkugel. So kaufen wir bestimmte Dinge zu einem Jahreszeitpunkt aus Südamerika und das andere Mal aus Afrika. Einfach um unseren Warenbestand zu haben. Und trotzdem brauchen wir mindestens einen Erntezyklus jeder Rohware auf Lager, um einfach uns abzusichern gegen Klimaschäden, Lieferantenausfälle oder, was uns ja auch beschäftigt, geopolitische Risiken aktuell.
Ja, stell dir mal vor, das sind doch unglaubliche Probleme oder Aufgaben, vor denen man steht, wenn man Teehersteller ist, oder Klaus?
Ja, man denkt sich das natürlich als Konsument gar nicht. Aber ich stelle mir vor, es gibt so Jahrgangsunterschiede vielleicht, wie beim Wein, dass ihr sagt, dieser Jahrgang ist schlecht. Ich meine jetzt gar nicht in der Menge, sondern qualitativ. Ist das so?
Das ist so. Es gibt sogar Erntezeitpunkte, die in einem Ursprung auf einem Feld dann auch unterschiedlich sind. Ihr kennt alle Darjeeling. Darjeeling gibt es dann den First Flush. Das ist also die erste Ernte, meistens im April diesen Jahres. Und dann gibt es den Second Flush, der dann eine Mondphase später ab Mai, Juni dann auch kommt. Und dort spürt man schon Qualitätsunterschiede. Weil wir aber immer die gleichbleibende Teekannequalität anbieten wollen und gleichzeitig mischen können, haben wir immer unterschiedliche Komponenten auf Lager, sodass wir die gleichbleibende Qualität auch anbieten können. Das führt zu einem Jobprofil, der sogenannte Tea-Taster. Eine der kompliziertesten Aufgaben, wenn man aus verschiedenen Komponenten immer das gleiche Produkt in der Tasse zu produzieren. Dafür braucht man nicht nur ein Talent und eine gute Zunge, sondern auch bis zu 7 Jahre Ausbildung, um zu verstehen, wie man Tees mischen kann.
Sehr schön. Jetzt lasst uns noch mal über Tee und teuer und sonst was reden. Es gab ja mal die Boston Tea Party, weil die Engländer den Tee zu hoch besteuert haben. Dann hat man die netten Leute mit ihrem Tee irgendwie aus dem Fenster geschmissen und so weiter. Ist Tee heute relationstechnisch gesehen ein immer noch teures, besteuertes Produkt oder ein sehr günstiges Produkt? Wie würdest du das sagen?
Also ich glaube, ich kann jetzt über uns reden. Das, was wir anbieten, ist eine ausgezeichnete Qualität zu einem günstigen Preis. Bei uns kosten 20 Beutel im Sommer aktuell so ungefähr 2,19 Euro. Das heißt, plus minus 10 Cent pro Tassenpackung. Für ein Genussgut ist das gut. Aber natürlich gibt es auch weitaus teurere Produkte. Aber da 90% im Beutel verkauft werden in Deutschland und davon 32% von uns kommen, nehmen wir doch sehr viele Leute mit der Qualität dann auch mit.
Dazu habe ich gleich eine Konsumentenfrage. Ich bin jemand, der sich dann, sagen wir mal, einen Hagebuttentee kauft und irgendwann vergisst, dass ich den habe. Wie lange hält denn so ein Teebeutel?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir bieten ja getrocknete Produkte an. Das heißt, sie haben fast keine Restfeuchtigkeit und dieses trockene Produkt hält in der Tat sehr, sehr lange. Ja, eine Hagebutte ist zum Beispiel sehr, sehr unkritisch. Ölhaltige Produkte wie jetzt eine Pfefferminze oder auch eine Kamille, sowas, die geben Öl ab, werden dadurch über die Zeit etwas schwächer im Aroma, aber deshalb nicht weniger haltbar. Präzise zu antworten, also wir geben immer 2 Jahre Mindesthaltbarkeitsdatum und in dieser Zeit hat das Produkt auch fast das gleiche Geschmacksniveau wie am Anfang.
Das heißt, den Teebeutel aus meiner Studentenzeit, den ich kürzlich fand, den sollte ich jetzt nicht mehr benutzen.
Ja, meine Frau regt sich immer auf, wenn ich so 1 Jahr alte Teeschachteln wegschmeiße, weil sie sagt, das hält länger, hat sie doch recht.
Das ist so, ja. Vielleicht würde der Teebeutel aus der Studentenzeit ein paar gute Erinnerungen hervorrufen, ja. Aber keine Geschmacksexplosion mehr.
Mit Sicherheit, ja, genau.
Das ist ja überhaupt ein interessantes Thema. Ihr kriegt die Rohware aus diesen genannten weit weg Ländern, aber fermentiert ihr in eurer Firma in Düsseldorf selber? Also weil du sagst, da kommen Öle rein oder das Bergamott und so weiter. Und wenn ja, wie fermentiert man eigentlich, um diese verschiedenen Geschmäcker zu kriegen? Wird das alles mit Öl oder wie wird das gemacht?
Nein, die Fermentierung ist ja der Unterschied vom Schwarz zum Grüntee. Das heißt, der Schwarztee wird fermentiert, das Produkt wird zwischen 30 Minuten und 2 Stunden leicht mit Feuchtigkeit bedampft und unter Hitze. Dadurch fermentiert das Produkt. Danach wird es aber wieder getrocknet und wir bekommen die getrocknete Ware. Und der Grüntee wird nicht fermentiert, ist damit am nächsten an der Pflanze. Wir kaufen diese getrockneten Waren dann auch ein. Wir schneiden sie, wir sieben sie, wir aromatisieren nochmal in verschiedener Form und stellen dann die Mischungen her.
Wahnsinn. Und wie lange braucht das, bis so ein Produkt, das dann getrocknet ist, wieder nach der Fermentierung überhaupt in den Handel darf? Muss das dann auch noch eine gewisse Zeit liegen und lagern?
Nein, eigentlich geht es nur um die Trocknung, die aber auch meistens im Ursprung passiert, also bevor es verschifft wird, sowas ja, und ein trockenes Produkt verdirbt natürlich auch nicht mehr so schnell. Dann, wenn es bei uns auf das Gelände kommt, wird es nicht nur auf Laborwerte getestet, sondern auch auf Feuchtigkeit. Wir haben die Möglichkeit, hier auch nachzutrocknen. Und nach der Ernte Bis es dann auch bei uns ist, sag mal, ist der kürzeste Zeitpunkt circa 6 Wochen, wovon die größte Zeit dann die Verschiffung des Ganzen ist und das Clearing im Hafen, in der Regel in Rotterdam. Aber wie gesagt, wir nehmen das dann immer erstmal aufs Lager, ja, um diese Sicherheitsbestände dann auch zu haben. Aber das ist so die Regel.
Wow. Wie resilient seid ihr gegen solche Geschehnisse, weltmäßig Kriege, Houthi-Rebellen überfallen Frachtschiffe und so weiter? Mal steht ein Schiff quer im Suezkanal und keiner kommt mehr durch. Habt ihr da auch Krisen schon erlebt?
Ja, ich meine, wir leben ja gerade eine Krise nach der anderen. Also die Corona-Krise war vielleicht die schwierigste, was ich vorher beschrieben habe, dass wir immer ein Backup haben oder einen Ersatzerntezeitpunkt und einen anderen Lieferanten auf dem Kontinent. Bei Corona waren plötzlich alle Häfen weltweit zu. Und wir konnten weiterarbeiten, weil wir diese Sicherheitsbestände von 6 bis 12 Monaten auf Lager hatten. Wir konnten weiterarbeiten, weil wir die Lieferanten persönlich kennen. Und dann wurde eben ein Produkt, was normalerweise über Nigeria verschifft wird, quer durch den afrikanischen Kontinent, dann auch mit dem LKW gefahren und von der Elfenbeinküste dann auch verschifft. Warum? Weil wir die Leute kennen. Und trotzdem sind natürlich solche geopolitischen Themen sehr, sehr schwierig. Aktuell fahren ja alle Container ums Kap Horn, nicht mehr durch den Suezkanal. Was ja, es bedeutet aber keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit der Produkte, sondern einfach auf die Kosten. Ja, weil ein Container, der früher 900 Euro gekostet hat von Asien nach Rotterdam, kostet jetzt 3.500 Euro.
Wahnsinn.
Ja, und das beeinflusst schon, weil wir haben im Vergleich zu Computerchips weniger Warenwert pro Container. Das heißt, der Containerwert in unserer Kalkulation ist etwas höher als in anderen Branchen. Das tut uns weh.
Wird das also für uns Verbraucher dann auch teurer werden irgendwann? Musst du das weitergeben?
Naja, es hängt davon ab, wie lang dieser Konflikt jetzt auch dauert. Weil wir auch mit Lieferanten die Frachtraten immer vorverhandelt haben. Das heißt, im Moment tragen das Risiko Lieferanten und wir. Und wenn es jetzt um so ein großes Risiko geht, würden dann Kalkulationen neu aufgemacht werden und kann inflationstreibend sein. Hängt jetzt von der Dauer dieses Konfliktes ab. Und aus mehreren Gründen wünschen wir uns das nicht.
Wir haben ja gerade gelernt, der Tierhandel ist klassischerweise ein sehr internationales Geschäft. Gibt es da auch für deutsche Firmen so ein, sag mal, internationales Konsortium, wo ihr auch mit den Engländern an einem Tisch sitzt? Gibt es sowas oder ist es pure Konkurrenz?
Nein. Also ich bin ja auch Präsident des Deutschen Tee- und Kräutertee-Verbandes, der noch eine übergeordnete Organisation hat, die THIE, die Tea and Herbals Infusion Verband. Das ist dann der Verband, der mit Brüssel über Grenzwerte, über Anbaubedingungen und darüber auch redet. Und obwohl die Engländer uns nach dem Brexit verlassen haben, arbeiten sie in diesem europäischen Verband immer noch mit, weil es gibt keine Firma, die diese Rohwaren hier in Europa oder in Deutschland beschaffen kann. Das heißt, wir importieren viel, genauso exportieren wir auch viel. Und ich muss sagen, ich bin in vielen Branchen gearbeitet, die Solidarität innerhalb der Teebranche und auch ein gemeinsames Ziel, das Produkt sicher zu machen, aber auch nicht überzuregulieren. Ja, in der Diskussion mit Brüssel ist ein sehr großes. Also eine hohe Solidarität, aber eine hohe Notwendigkeit.
Aber interessanterweise, weil du sagst, wir exportieren auch nach England, gibt es keinen Tee, keine Tee, denn ich habe dort noch nie einen zu kaufen gesehen.
Ja, es gibt genauso viel deutschen Tee in England, wie es englisches Bier in Deutschland gibt.
Aha. Also, ist gleich null.
Also sehr, sehr wenig. Das, ja. Aber so. Ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen.
Wäre das Perlen vor die Säue sozusagen, wie man so schön sagt, weil die haben ja dort alles. Ja.
Nein, aber weil ich vorher beschrieben habe, dass die Engländer ja schon einen sehr großen, aber auch negativen Einfluss bei der Übersiedlung des Unternehmens nach Nordrhein-Westfalen ausgeübt hat, war das logischerweise nicht der erste Markt, über den man auch nachgedacht hatte. Sowas ja. Und vielleicht jetzt auch meine Strategie seit 2017 war erstmal das Potenzial in bestehenden Märkten dann auch zu realisieren und das mit neuen Produkten, aber auch mit neuen Zielgruppen dann auch zu bedienen, als jetzt sich in ein größeres neues Marktrisiko auch zu machen. Und den Engländern deutschen Tee zu verkaufen, wäre wirklich eine schwierige Aufgabe. Wie das Bier.
König fragen, ja?
Hat man denn eigentlich mal versucht, die Teepflanze in Deutschland heimisch zu machen? Ich meine, jetzt wo durch den Klimawandel Süddeutschland die Toskana Europas wird. Aber im Ernst, hat es das mal gegeben?
Ja, ich glaube, die Pflanze würde wachsen, aber die Blätter würden nicht schmecken. Ja. Und ich beschrieben habe, man nutzt ja nicht den ganzen Strauch und alle Blätter, sondern wirklich immer nur die frischen Blätter und die frischen Knospen. Braucht man einfach sehr, sehr viel Fläche und sehr viele Pflanzen, um eine ordentliche Menge an Blättern und Knospen auch zu bekommen. Und dafür braucht man auch ein kontinuierliches Wachstum. Das würde man hier weder von der Anbaufläche noch von der Effizienz das Sammeln zum Pflücken auch hinbekommen.
Abschließend, Männer, lasst uns mal kurz über einen Teekult reden. Früher gab es Tanztees, sogar noch am Starnberger See, im Undosa und so weiter. Also wo sind denn die alle geblieben? Ihr habt ja selber mal, Frank, eine Tee-Lounge in Berlin eingerichtet, wo die Leute sich so zur Tea-Time treffen konnten und so weiter. Also ist der Teekult noch so, dass die Leute sich dazu zusammensetzen, oder ist das jetzt auch schon eher weggegangen und weggefallen?
Ja, wir haben natürlich in Deutschland nicht diese Tea-Time. Auch in der Gastronomie in Deutschland spielt sie nicht die große Rolle, wobei es schon, sagen wir, ein gepflegter Anlass auch ist. Was mir viel Spaß macht in der Beobachtung, dass diese gesellige gemeinsame Tasse Tee mittlerweile bei vielen deutschen Verbrauchern auch in Europa in den Tagesablauf hat, wo man sich wirklich mal zurücklehnt, dann sowas. Also man pflegt die Teekultur eher bilateral und informell, als dass man jetzt so eine große Show oder einen großen Event draus macht. Und das bringt den Menschen und natürlich uns auch viel mehr.
Also siehst du, Klaus, meine Frau hat mir jetzt einen Tango-Kurs geschenkt, dann mache ich Tango, und Tee-Time war früher ja irgendwas, was zusammengehört. Also beim Tanztee, ja, wäre vielleicht auch mal für dich und deine Frau nochmal eine Sache.
Ja, absolut. Ja. Und da gehen wir bei euch gerne in die Schule.
Abschließend, lieber Frank, jetzt hast du ja viele erfolgreiche Firmen noch erfolgreicher gemacht, ob das jetzt bei Behrensen war oder bei Weinstefan, und das ist deine Station hier bei Teekanne. Ist das etwas, wo du sagst, also hier bleibe ich, solange es geht, oder gibt es noch weitere Pläne als CEO, wo du sagst, nee, also Ärmel hoch, ich möchte noch weitere Abenteuer erleben, nicht nur mit Tee?
Nein, das ist genauso, wie du es erst genannt hast. Sowas, ja, also ich liebe meinen Job bei der Teekanne. Nicht nur, weil es ein schönes Unternehmen ist und wirklich auch sehr, sehr nette Gesellschafter und gute Kollegen, sondern es ist der Job, der jetzt einfach am meisten Sinn gibt. Wenn man einfach ein gesundes, natürliches Lebensmittel, was im Trend ist, ja, was zur gesunden Ernährung passt, zur Nachhaltigkeit passt. Das Sinngebende bei der Teekanne in meinem Alter ist was Wunderbares, und ich sehe das als Privileg.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Wir bedanken uns ganz herzlich für die persönliche Teetime mit Frank Schübel, CEO von Teekanne. Wir wünschen dir und dem Unternehmen noch weiterhin viel Erfolg, und wir kommen mal wieder auf eine gute Tasse Tee, oder Klaus?
Und ich bedanke mich auch für den guten Tee meiner Tasse. Also, besten Dank, war ein interessantes Gespräch.
Ich danke euch, vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab, und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.